Ja, die Bibel sagt, Lieder sind Predigten. Und das haben wir jetzt ganz besonders gemerkt. Dieser Text geht einem ja wirklich ins Herz. Vielen herzlichen Dank. Wunderschöne Stimme. Ja, ich gebe noch mal was bekannt. Einmal, das ist auch kostenlos, eine CD, ein Brief des Vaters. Ist ursprünglich mal in Italien, unser Mitternachtsruf-Zweig in Italien ist auf diese Idee gekommen. Die haben das in Italienisch gemacht, dann haben wir das übernommen in deutscher Sprache. Ein Brief des Vaters. Müssen Sie sich mal anhören, sehr gut geeignet, um es weiterzugeben. Und dann haben wir noch andere Bücher, zum Beispiel auch Vorbilder des Glaubens. Von unserem Missionar geschrieben, Ernst Kraft, der arbeitet für das Missionswerk Mitternachtsruf in Sao Paulo mit einer kleinen Druckerei und der stellt Verteilschriften her, bestellte, also da sind Gemeinden oder individuelle Personen, die bei ihm Traktate bestellen, Verteilschriften, Broschüren, 200 Millionen im Jahr. Können Sie sich das vorstellen? Müssen Sie mal ausrechnen. 200 Millionen durch 365, wie viel das am Tag ist, die der herstellt, um das Wort Gottes da zu verbreiten. Und er hat da eine wunderbare Gabe, auch eine ermutigende Gabe und hier Vorbilder des Glaubens. Abraham zum Beispiel, Sarah, Mose, Gideon, Josua und so weiter und so fort. Und ihren Glauben streicht er heraus und macht damit viel Mut auch für unser Leben. Und wer mal eine Bibel lesen will in einer, ich sage jetzt nicht modernen Sprache nicht, aber doch in, so in unserer flüssigen Sprache, da ist die Bibel sehr geeignet. Neue evangelistische Übersetzung, Bibel heute von Karl-Heinz van Heiden. Er kommt aus der Brüdergemeinde, also er ist wirklich ein konservativer, fundamentaler Christ. Wir hatten ihn auch schon bei uns als Redner auf der Osterkonferenz. Und der hat eben hier eine Bibel übersetzt und die mal so zu lesen, durchzulesen, Altes oder Neues Testament oder beides, nicht unbedingt zum Studieren, aber einfach mal lesen, einen anderen Horizont oder neue Impulse zu bekommen oder auch weiterzugeben, wenn Sie ein Geschenk suchen für vielleicht eher jüngere Leute, die mit den alten Sprachen nicht so zurechtkommen. Und da ist diese Bibel sehr geeignet. Neue evangelistische Übersetzung. So, wir kommen jetzt weiter zu unserem Thema. Durch den Sturm der Zeit hin zur Ewigkeit. Also, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, kommt, wir fahren auf die gegenüberliegende Seite des Galiläischen Meeres. Und das war eben Gadara, wo der Teufel ganz besonders herrschte und Jesus wollte dahin, um diesen Menschen Frieden zu bringen, Freude zu bringen, Freiheit zu bringen. Und der Teufel wollte das verhindern und darum schießt er diesen Sturm aufs Meer. Jesus soll dieses Ziel nicht erreichen. Heilsgeschichtlich haben wir ein großes Ziel. Jesus wird wiederkommen. Das messianische Reich ist prophezeit. In diesem wird Satan und seine Dämonen gebunden werden und Jesus wird regieren. Er wird diese Welt befreien und auch da will Satan nicht, dass dieses Ziel erreicht wird und darum wütet er gewaltig. Ja, die Jünger, vielleicht sehen wir uns auch ein Stück weit in diesen Personen. Man kann das ja verstehen, wenn wir lesen hier in Vers 25, Lukas 8. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Er sagt nicht, dass sie ungläubig sind, dass sie Atheisten wären. Er sagt auch dem Petrus mal, ja, als der Petrus übers Wasser ging, hat er ja schließlich Glauben bewiesen. Aber dann sagt er ihm nachher, als der gesunken ist, sagt er nicht, du ungläubiger Petrus, sondern er sagt ihm, warum zweifelst du? Warum zweifelst du? Das haben wir ja alle mal, oder? Mehr oder weniger. Dass wir Phasen durchmachen, wo wir dann auch mal nicht so zurechtkommen und dann zweifeln. Ist nicht gut, das soll keine Ausrede sein, soll nicht toleriert werden, aber so ist es nun mal eben manchmal in unserem Leben. Und der Herr lässt uns dann aber nicht fallen. Ja, wenn du jetzt zweifelst, lasse ich dich untergehen. Nein, er ergreift die Hand und holt den Petrus da heraus. Und auch hier sagt er nicht mit groben Worten, ihr ungläubiges Pack, ja, sondern er sagt ihnen, wo ist jetzt euer Glaube? Wo ist er jetzt? Ihr glaubt doch an mich. Stellt ihn doch jetzt unter Beweis. Jetzt ist er mitten unter ihnen, mitten in ihrem Boot und sie beginnen zu zweifeln. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie, und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und den Wassern gebieten und sie ihm gehorchen? Die Frage drängt sich natürlich auf, wieso tadelt der Herr ihren Glauben bzw. Unglauben? Warum? Und da müssen wir auch die Hand aufs eigene Herz tun, weil sie Angst hatten, unterzugehen. Das sagen sie ja. Wir verderben. Sie weckten ihn auf. Meister, Meister, wir kommen um. Sie hatten also Angst, unterzugehen, obwohl sie eine Verheißung hatten. Wie lautete die Verheißung, die der Herr ihnen gegeben hat? Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Das war das Wort aus dem Munde ihres Meisters. Wir fahren jetzt auf die gegenüberliegende Seite. Und jetzt kommt der Sturm und der Wind und die Wellen. Und jetzt verlieren sie diese Verheißung oder zweifeln an dieser Verheißung und haben Angst, unterzugehen. Sie haben nicht geglaubt, dass der Herr sie tatsächlich an das andere Ufer bringen kann. Das ist nicht gut. Ja? Und wie sieht das in meinem Leben manchmal aus? Dann kommen die Zweifel, nicht wahr? Werde ich wirklich das Ziel erreichen? Wie werde ich es erreichen? Gut, wir müssen mal offenbar werden vor dem Preisrichterstuhl Christi. Das, was wir gerade gesungen haben, ist sehr ernst. Das ist wirklich eine Botschaft. Ja? Wir werden ihm in die Augen sehen. Wir wollen nichts verlieren und so weiter. Aber ein wiedergeborener Christ wird nicht aus der Hand seines Herrn gerissen. Durch nichts und durch niemanden. Von Neuem geboren sein, das heißt, dass du ein Kind Gottes bist. Dein Kind bleibt immer dein Kind. Selbst wenn es nicht so läuft, wie du willst. Kannst du gar nichts da machen. Ja? Es ist nun mal dein Kind. Und so ist das mit Kindern Gottes auch. Wir sind durch Jesus Christus Kinder. Wir sind, wisst ihr, was wir nicht geworden sind? Erschreckt mich. Jünger. Ich bin keine Jünger geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das gar nicht mal so. Kann man stehen lassen. Aber da reden wir von Jüngerschaftsschulen und Jesus nachfolgen wie die Jünger. Der Apostel Paulus sagt das nie. In den ganzen paulinischen Briefen kommt das nicht einmal vor, dass wir Jünger wären. Was sind wir? Kinder. Jetzt frage ich Sie, was möchten Sie denn lieber sein, Jünger oder ein Kind? Ja. Ja, Sie möchten vielleicht beides sein, lieber Jünger und ein Kind. Ne? Also ein jüngeres Kind, oder was? Nein, aber das ist der Unterschied. Jünger gab es in den Evangelien, da war Jesus gegenwärtig auf dieser Erde. Da sagt er ihnen, folgt mir nach. Aber nach Pfingsten wendet sich das Blatt und wir sind Kinder Gottes geworden, wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden, wir sind Erben und Miterben Christi, wir sind Glieder an seinem Leib, das sind wir alles. Ja, Amen. Aber nicht Jünger. Ja, ich meine, ich sage das auch manchmal und so, das ist ja auch sicher nicht verboten, aber wenn wir es so ganz eng nehmen, ganz dogmatisch, ja, sollte es anders sein. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Also Sie haben nicht geglaubt, dass Sie mit ihm das andere Ufer erreichen. Und diese Angst haben wir auch manchmal, aber die musst du nicht haben. Der Herr bringt dich durch die Zeit. Viele haben das auch. Ja, da kann Krankheit uns erwischen. Ja, wir haben gerade wieder einen Fall in unserer Gemeinde. Eine junge Mutter, zwei Kinder, 12 Jahre und 14 Jahre alt. Ihr Ehemann hat sich durch seine Ehefrau bekehrt und sich vor einigen Jahren dann auch bei uns taufen lassen. Er ist ein Architekt. Und dann wird diese junge Frau, sie wird krank, kriegt Krebs. Als Gemeinde haben wir gebetet. Als Älteste wurde gebetet. Sie wurde operiert, sie wurde behandelt und siehe da, man dachte, sie ist gesund. Und sie war so fröhlich und so dankbar, hat den Herrn gelobt und gepriesen, dass sie jetzt gesund ist, hat dann unsere Gemeindebibelschule besucht, auch aus Dankbarkeit oder weil sie einfach weiterkommen wollte. Und plötzlich ist der Krebs wieder da. Und jetzt am Dienstag, also übermorgen, ist die Beerdigung. Tja. Er hat uns keine gute Reise verheißen, aber eine sichere Ankunft. Ne? Hat mal jemand gesagt, der Spruch kommt nicht von mir. Gott hat uns keine gute Reise verheißen, aber eine sichere Ankunft. Und darum geht es. Und wenn Christen durch Leid müssen, durch Not müssen, dann verherrlicht das Gott, weil er damit einen Plan hat, sollte er nicht gesund machen, was er natürlich jederzeit tun kann, das ist so sehr ganz klar. Aber wenn er es nicht tut, wie viele Christen werden verfolgt? Wie viele sitzen im Gefängnis? Es gibt auch Christen, die hungern ihr Leben. Und die frieren. Und die sitzen in Nordkorea in Gefängnissen und leiden, getrennt von ihren Kindern. Und die Kinder werden atheistisch erzogen, werden kommunistisch erzogen. Und die gläubigen Eltern sitzen im Gefängnis und können nichts machen. Ist zum Weinen, aber wir werden uns mal wundern. Der Apostel Paulus schreibt, das Leid dieser Zeit ist nicht wert, geachtet zu werden. Gegenüber der großen Herrlichkeit, die auf die warten, die das Leid erdulden und dann nicht zweifeln und trotzdem an ihm festhalten und sagen, mit dir erreiche ich das Ziel. Die werden sogar besonders mit verherrlicht, sagt die Bibel, in einem ganz besonderen Maß. Ja? Also, wenn Jesus sagt, wir fahren an das andere Ufer, dann erreichen wir das auch. So schlimm die Stürme auch in dieser Welt oder in unserem persönlichen Leben sein möchten. Und das Ende vom Lied, wie man so sagt, ist ja dann Vers 40. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte. Jetzt nehmen wir das mal und legen das auf das jüdische Volk. Ja? Wir haben ja damals nicht geglaubt. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten. Und das wird passieren in der Offenbarung. Wenn das jüdische Volk auch und viele andere Menschen, wenn sie durch die große Trübsal müssen, und dann werden die 144.000 auftreten, dann werden die zwei Zeugen auftreten, dann wird das Evangelium des Reiches wieder verkündigt, dann wird das ewige Evangelium verkündigt, dann werden sich viele bekehren, viele Juden werden sich dann bekehren. Dann zum Beispiel dieser Überrest aus Jerusalem, der in die Wüste flieht. Das ist auch so ein Überrest und dort beschützt wird. Ja? Viele bekehren sich und die werden dann ihren Herrn erwarten, wenn er wiederkommt. Es wird dann ganz anders sein. Was hat der Herr Jesus gesagt? Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt. Im Namen des Herrn. Dann werden Sie ihn erwarten. Dieses kleine Wörtchen bis, darüber würde ich auch mal gerne eine Botschaft halten oder einen Vortrag halten, wie wichtig das Wort ist. Hat ja nur drei kleine Buchstaben, ja, B-I-S, bis. Aber das hat ganz, ganz große Bedeutung in der Bibel. Ja, das wird passieren. Und jetzt sehe ich mich geleitet, ein bisschen woanders weiterzumachen. Habe mich da jetzt nicht groß vorbereitet, aber der Text hat mich einfach fasziniert. Dieser Tage auch wieder, da geht es um den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist ja der Apostel der Nationen. Von ihm lernen wir ja am meisten. Das bedeutet jetzt nicht, dass Petrus unbedeutend wäre oder Jakobus oder Johannes und Judas. Nein, nein, das ist alles Wort Gottes, alles inspiriert, alles gleich wichtig. Aber Gott hat Paulus besonders berufen, um uns Nationen eine Botschaft zu geben. Ja? Zum Beispiel, dass wir zu dem Leib Christi gehören als Glieder, das sagt nur er. Ja, die Geheimnisse, nach meinem Wissen gibt es 14 Geheimnisse im Neuen Testament, die sind alle dem Apostel Paulus geoffenbart worden. Und das ist einfach fantastisch. Und dieser Mann stellt ja ein Stück weit auch selber Gemeinde dar, wenn man sieht, wie er sich bekehrt hat. Auf der einen Seite stellt er, der heißt ja auch Saulus, jüdischer Name, hebräischer Name, Paulus, eher griechischer Name. Ja, und er stellt auch in seiner Person beides dar. Gott hat sich nicht umsonst diesen Mann erwählt. Das hat alles heilsgeschichtliche Bedeutung. Ja, Paulus als Saulus, der sich bekehrt, ich sage jetzt mal fast ohne das, was dafür kann, der hat das ja gar nicht gewollt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt er Israel dar. Ungläubig, die Gemeinde verfolgt, bis aufs Blut, Jesus gehasst. Das ungläubige Judentum damals, entschuldigen Sie, dass ich das sage, bis heute. Wir ehren die ja und machen unsere Verbeugungen fast vor diesen ultraorthodoxen Juden. Ja? Die hassen Jesus. Nicht alle. Nicht alle. Ich habe einen Schwiegersohn, der kommt aus Israel. Und der sagt in diesen jüdischen Schulen, also wie heißen die jetzt nochmal? Bitte? Tora-Schulen, ja, oder gibt es einen Yeshiva, genau, dankeschön. In dieser Yeshiva, in diesen Tora-Schulen, ja, danke. Da ist alle Literatur erlaubt, sogar der Koran steht da, buddhistische Literatur, damit die da auch Einblick haben. Nur ein Buch ist da nicht erlaubt. Das Neue Testament. Und in der Tora steht, Entschuldigung, im Talmud stehen Dinge über Jesus, die finden Sie im Koran nicht. So schlimm. So schlimm. Der Sohn einer Zauberin und alles Mögliche oder selber Zauberer gewesen und ganz, ganz extrem schlimm. Ja, und das war Paulus, das war Saulus, sag ich jetzt, Saulus auch. Er hat Jesus gehasst und die Gemeinde verfolgt, und das haben die Juden ja mit Paulus dann auch getan, wenn sie mal die Apostelgeschichte lesen, von Ort zu Ort haben die den Paulus verfolgt, egal wo der hinkam, ob der nach Thessalonik kam, nach Korinth oder nach Athen, überall, Ephesus, überall haben sie den verfolgt. Und das tat Paulus selber auch, aber auf einmal kommt der Herr ihm von oben entgegen. Der hat sich ja anders bekehrt als die anderen Jünger, die jüdischen Jünger, in Anführungsstriche, die haben sich durch das irdische Leben Jesu bekehrt und sind zu Jüngern und Nachfolgern geworden. Paulus hat sich durch den Christus bekehrt, vom Himmel. Darum schreibt Paulus mehrheitlich, ganz interessant, also die Bibel mal so zu studieren, jedes Wort ist da wichtig. Die anderen, die Judenapostel, die schreiben meistens Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Paulus auch. Aber meistens schreibt er Christus Jesus, Christus Jesus, Christus Jesus. Warum? Christus ist der Verherrlichte, der Gesalbte, der von oben kommt. Ja? Obwohl der Herr ihm sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, als er ihm begegnet. Aber er begegnet ihm von oben in Herrlichkeit, in einem strahlenden Licht. Und der Mann ist blind 3 Tage, der weiß gar nicht, was ihm da passiert und so weiter. Und wird dann von Ananias noch unterrichtet und auf jeden Fall bekehrt er sich und lässt sich taufen und wird dann der größte Missionar der Geschichte. In der ganzen Weltgeschichte gibt es keinen größeren Missionar als den Mann. Und genau das, ihr Lieben, passiert mit Israel. Israel hasst den Herrn Jesus. Eines Tages wird er ihnen vom Himmel her begegnen. Sie werden sich bekehren. Und dann wird Israel das größte Missionsvolk der Geschichte. Denn im messianischen Reich wird missioniert. Den Nationen, den Völkern wird gesagt, kommt nach Jerusalem, dass der Herr euch unterrichte. Und da müssen Sie mal Sacharja lesen, Jesaja lesen und andere prophetische Bücher, wie dann die Menschen, die Völker kommen und nach Jerusalem gehen, um vom Herrn unterrichtet zu werden. Und auch von seinen Jüngern. Jesus hatte ihnen ja gesagt, geht hin in alle Welt und machet alle Nationen zu Jüngern. Ne? Haben die ja nie gemacht. Ist ihnen das mal aufgefallen? Haben die nie gemacht? Oder? Wo ist denn Petrus hin? Ist er nach Afrika oder was? Nee, der ist unter den Juden geblieben. Der Johannes, der Jakobus. Die sind alle unter den Juden geblieben. Und im Galaterbrief Kapitel 2 machen die sogar selber die Teilung. Ja, da haben die entschieden, Paulus und Barnabas, ihr geht zu den Nationen, wir bleiben unter den Juden. Hätte man doch eigentlich sagen müssen, ja, habt ihr sie, Entschuldigung, ja. Geht's euch noch zu gut? Was hat denn der Herr euch gesagt? Aber die machen die Teilung. Warum? Weil der Heilige Geist rumgelenkt hat. Es ist etwas Neues passiert. Eine Gemeinde aus den Nationen wurde dem Judentum zugefügt, eingeleibt. Und jetzt haben wir einen Leib aus gläubigen Juden und aus gläubigen Nationen. Und besonders die aus den Nationen, obwohl Paulus immer auch unter den Juden evangelisiert hat, da ist Paulus, der sagt, ich bin euer Apostel. Ja? Und Israel wird dann auch bekehrt werden. Und er ist aber auch ein Bild für uns, als Paulus, als Saulus für die Geschichte Israels, als Paulus, ja, kommt er aus Tarsus, aus der Nationenwelt und bekehrt sich. Und er steht plötzlich da, keiner hat mit dem gerechnet, keiner hat von dem was gewusst. Petrus hat noch gesagt, kurz vor Pfingsten, ja, wir müssen jetzt einen neuen wählen, wir sind ja nur noch 11, wir sollen ja 12 sein. Judas ist gestorben, der hat sich erhängt, also brauchen wir 9, werfen wir das los, ganz im Sinne des Alten Testamentes, über 2 Leute. Und der Matthias wurde dann dazu gewählt, ja. Dann hatten sie wieder 12. Und auf einmal, nach der Steinigung des Stephanus, betritt der Paulus die Bühne und keiner, was ist denn jetzt los? Und dann nennt er sie auch noch Apostel. Apostel der Nationen. Er kommt aus dem Nichts, wie ein Geheimnis. Das wusste nur Gott. Und das sagt er auch. Gott, der mich erwählt hat, vor und so weiter und so fort. Ja? Von Mutterleib an und so weiter und so fort. Da stand er schon für Gott fest. Aber Petrus wusste nichts davon. Und die anderen Apostel. Und das mit Gemeinde auch. Gemeinde war, hat keiner mit gerechnet. Keiner hat gedacht, dass es mal einen Leib Christi, eine Gemeinde geben würde aus Juden und dass es eine jüdische Gemeinde gibt. Das war klar. Die entstand ja auch Pfingsten, ist ja ein jüdisches Fest. Und da kommt später in Kapitel 10 der Cornelius dazu. Und der erlebt das gleiche Pfingsten. Auch mit Feuer vom Himmel und der Heilige Geist kommt und Sprachen reden. Genau das Gleiche. Ja, warum denn? Jetzt was Neues passiert. Ein Geheimnis, von dem niemand etwas wusste. Und so wie Paulus die Bühne, die Weltbühne betritt aus dem Nichts und auf einmal da ist und den Heiligen Geist bekommt, so entstand auch die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, ja, die Christenheit. So kam auch die aus dem Nichts. Das war ein Geheimnis Gottes in seinem Herzen. Da wusste kein Jude was davon. Und auf einmal war sie da. Und auf einmal wird sie dann auch wieder verschwinden. Und dann ist der Paulus auf dieser Erde und er verkündigt, er evangelisiert, was wir ja auch tun sollen als Kinder Gottes, ja, als Gemeinde Jesu. Wir sollen ja Licht und Salz sein und wir sollen unsere Mitmenschen erreichen. Und dann geht der Paulus so seine Wege und bei ihm kommen ja immer wieder Schiffsreisen vor. und immer wieder auch Schiffbrüche. Das gab es in seinem Leben auch. Wie viel Mal? Bibelschule. Viermal. Viermal. Er sagt das einmal, sagt er, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten, aber das war in einer Zeit, wo noch ein Schiffbruch danach folgte. Darum sagt man, es waren vier. Also der hat ganz schön was durchgemacht. He? Und dann ist er fast blind geworden, hat nichts mehr gesehen. Seht mal, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Er schreibt den Galatern, wenn ihr mir hättet helfen können, ihr hättet eure Augen für mich gegeben. Es deutet alles darauf hin, dass er da ein Problem hatte. Wegen der großen Offenbarungen hat ein Engel Satans mich geschlagen. Ich habe dreimal zum Herrn gerufen, aber er sagt, lass dir meiner Gnade genügen. Also wir sehen, Gemeinde hat nicht die Verheißung, wie sie Israel hat. Israel wurde immer gesagt, wenn du mir gehorchst, dann werde ich dich fruchtbar machen und du wirst Sieg haben und einer von euch wird 1000 und du wirst alles Mögliche kriegen und so weiter. Gilt Israel. Irdische Verheißungen. Gemeinde nicht. Gemeinde muss durchs Leid. Und das ist ja auch das, was wir erleben, oder? Und dann haben wir die letzte Reise. Paulus muss nach Rom. Und da ist er dann auf einem Schiff. Und auf dem Schiff sind noch viele andere, ich glaube 276 Personen. Also es war kein kleines Schiff. War kein kleines Schiff. Damals, ne, für die römische Zeit, muss das schon ganz groß gewesen sein. Fast 300 Personen. Viele Gefangene übrigens auch, ja. Die sollten nach Rom gebracht werden, um dort in die Arenen zu gehen. Schrecklich. Aber Paulus hat da eine herausragende Stellung. Und das Schiff heißt, und ich glaube auch in dieser Geschichte steckt ganz viel Prophetie. Das ist ausgerechnet am Ende von der Apostelgeschichte. Am Ende, fast am Ende seines Lebens. Ja? Er hat jetzt fast die ganze Welt erreicht. Und jetzt ganz so am Ende seines Dienstes muss er nach Rom und es heißt, also Kapitel 27, 28 Apostelgeschichte, und als wir das Meer von Sizilien, Pamphylien durchgesegelt hatten, kamen wir nach Myra und Lycien, und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand. Ihr wisst, dass dieses Schiff Schiffbruch erlitten hat, ne? Kommen wir nachher drauf. Ist dann auf die Syrte oder Sandbank geraten und dann zerbrochen worden. Und das war ein alexandrinisches Schiff. Paulus sagt einmal über einen Mann namens Alexander, der hat im Glauben Schiffbruch erlitten. Interessant. Die Parallele. Hier haben wir ein alexandrinisches Schiff, wo das wirklich passiert. Und es gab eine Person, die im Glauben nicht fest war und einer Irrlehre anheimfiel. Man weiß nicht, ob er wiedergeboren gewesen ist. Und der hat im Glauben Schiffbruch erlitten. Also, ja, das ist es. Das wollen wir doch nicht, oder? Wir wollen doch im Glauben festbleiben. Da gibt es auch eine interessante Stelle im Hebräerbrief. Ja, da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Was meint der Hebräerbriefschreiber damit? Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff gleitet. Ja, die sind nicht Ski gefahren in Jerusalem. Ne? Ein Schiff gleitet. Und die Bibel will uns sagen, Leute, bleibt fest, behaltet den Glauben, haltet euch an das Wort Gottes weiterhin, damit ihr nicht vorbeigleitet, damit ihr das Ziel auch wirklich sicher erreicht. Ne? Ja, und so war das dann hier und dann alexandrinisches Schiff, hatte ich gesagt, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten, es geht immer so, in der Gemeinde ging es am Anfang auch langsam und dann immer weiter. Und dann gab es auch Widerstände und so. Und dann heißt es, Und als wir, Vers 8, Kapitel 27, 8, und als wir mit Mühe daran entlang fuhren, kamen wir an einen Ort namens Guthafen genannt. Guthafen. Ne? Das ist alles gut. Einfach schön, hier fühlen wir uns wohl. Und ja, das gab ja solche Zeiten, auch innerhalb der Gemeinde Jesu, gab es auch in unserem Leben. Denken Sie mal an den Anfang Ihrer Bekehrung, als Sie das Schiff, das Gemeinde heißt, betraten. Das war Guthafen zunächst einmal, oder? Guthafen. Oh, da ging es so schön los und oh, so glücklich und so fröhlich und alle Sünden vergeben und man möchte andere Menschen erreichen und man gehört jetzt dazu. Man hat auch Platz auf dem Schiff gefunden. Und dann heißt es auf einmal in Vers 9, da aber viel Zeit verflossen war. Ich übertrage das jetzt mal einfach so heilsplanmäßig. Als aber viel Zeit verflossen war, gemeindemäßig 2000 Jahre, und die Fahrt schon unsicher war. Merken Sie etwas? Nach langer Zeit Gemeinde, wir existieren jetzt 2000 Jahre und wir kommen jetzt so weltweit gesehen, die Gemeinde Jesu, wir kommen in eine unsichere Phase. Und da heißt es dann, da mahnte Paulus sie und sprach, ihr Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, das erleben wir ja jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren. Die Fahrt ist sehr unsicher geworden für die Gemeinde Jesu. Was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Wir haben die Aufgabe zu ermutigen, zu trösten. Psychologen sagen, die Menschen brauchten noch nie so viel Trost wie in unseren Tagen. Ja, sicherlich gehört auch da Ermahnung dabei, aber vor allem das prophetische Wort. Paulus sagt, ich sehe, Leute, hört zu, ich sehe, dass die Fahrt gefährlicher wird, unsicherer wird und dass großes Unheil und Schaden auf uns zukommt. Und auch diese Aufgabe haben wir als Gemeinde Jesu. Wir müssen dieser Welt, wir müssen es auch uns sagen und schreiben und verkündigen, das biblisch-prophetische Wort, nicht eigenes prophetisches Wort. Davon halte ich nicht viel, aber Bibel, Apokalypse, was ist denn die Offenbarung für ein Buch? Da haben manche Angst vor, ist aber ein Bibelbuch, womit Gott es gut meint. Und er will der Welt damit sagen, Leute, das kommt. Dieses Unheil kommt, führt aber letztlich zum Heil. Das müssen wir der Gemeinde sagen. Und dann geht es nämlich weiter. In Vers 10 mahnte Paulus sie, also es ist die Botschaft der Prophetie. Und dann, ja, dann kommt natürlich nachher der Hammer, Vers 14. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her tatsächlich ein Sturmwind. Und jetzt hört mal zu, ist fast zum Lachen. Wie der Sturmwind heißt. Euraculon. Euro. Europa. Ja. Wer weiß, was noch auf unsere Wirtschaft zukommt? Und gerade Europa betroffen sein wird, auch in der Zukunft. Wer weiß. Ja? Ich will jetzt auch nicht spekulieren und jedes Wort hier auf die Waagschale legen und das hätte jetzt eine wirkliche Bedeutung, eine prophetische. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber interessant ist das schon alles. Ja? Auch mit diesem alexandrinischen Schiff und der Alexander, der Schiffbruch erlitten hat. Und jetzt hier das mit dem Euraculon oder wie das gesprochen wird. Ja? Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Hoffnungslose Zeit. Und dann geht es immer weiter. Und dann heißt es in Vers 18, da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Ich hörte da selber eine Andacht, das kommt gar nicht von mir. Da sagte jemand, der hatte eine Andacht geschrieben über diesen Vers und hat gesagt, ja, manchmal ist es auch so, dass Stürme in unserem Leben kommen oder Gott Stürme in unserem Leben zulässt, damit wir Dinge außer Bord werfen. Das können Beziehungen sein, wo wir wissen, die sind schadhaft für mein geistliches Leben oder stehen dazwischen. Vielleicht Freundschaften oder so, die einfach nicht gut sind für mein geistliches Leben. Das können aber auch materielle Dinge sein. Ja? Vielleicht legt der Herr auf etwas den Finger, was an und für sich nicht Sünde ist, aber für uns zur Sünde werden kann. Er sagt, tu es besser weg. Werf es über Bord. Ja? Sind wir dann bereit, das zu tun? Und das endet dann in Vers 20 mit dem Satz, da schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. So tief kann es gehen. So tief. Dass man nichts mehr sieht. Dass man denkt, jetzt ist alles aus und vorbei. Ja, aber dann geht es weiter ab Vers 22. Da sagt der Apostel Paulus dann, und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Man könnte sagen, die Gemeinde erreicht das Ziel. Alle. Jeder, der wiedergeboren ist. Die Institution, die geht kaputt. Ja? Die Gemeindehäuser werden nicht entrückt. Ne? Die Kirchen und Altäre, die bleiben auf der Erde. Die gehen kaputt. Die Kirchenbänke auch. Aber was sich in dem Schiff der Gemeinde befindet, das ist die Gemeinde selber, die findet zum Ziel und wird bewahrt bleiben. Stellt euch das mal vor, was Paulus hier eine Botschaft hat. Für Gemeinde. Also damals natürlich für die Schiffsleute, ja. Aber so geistlich übertragen, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach zu mir, fürchte dich nicht, Paulus. Also den Mut, da war der, ich weiß nicht, mit wie vielen Gefangenen auf dem Schiff, mit Mördern, mit diesen brutalen Soldaten, die ja noch die Leute da umbringen wollten, mit einem römischen Hauptmann und der Paulus stellt sich dahin und verkündigt das Evangelium in einer Freiheit. Also das ist ja unglaublich. Ja? Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei guten Mutes, Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Glauben wir das auch?
Ja.
Amen. Amen. Und dann sagt er ihnen noch, und ich rate euch jetzt zu essen. Ihr habt ja schon, ich weiß nicht, wie war das jetzt, 20 Tage oder was, haben die nichts gegessen. Wie? Ja. Haben die nichts gegessen und dann sagt er, nimmt er Brot und fängt und betet vor all den ungläubigen Menschen, die irgend so einem Zeus da dienen oder sowas. Betet er vorher und fängt an zu essen vor ihnen. Und die werden alle ermutigt. Und zum Schluss tatsächlich, die werden auch alle gerettet. Das Schiff zerbricht da auf dieser Syrte, oder wie man das nennt, ja, auf dieser Düne, vorne und hinten. Aber alle werden gerettet. Und dann kommt was Neues. Was ganz Neues. Was denn? Sie stoßen auf eine Insel namens Melite. Und da waren ganz freundliche Bewohner drauf. Ne? Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite hieße. Die Eingeborenen aber erwiesen uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit. Wieder. Nicht umkommen sollt ihr, ankommen sollt ihr. Und das Neue, das einmal für diese Welt kommt, für den Überrest Israels kommt, und auch für die Gemeinde Jesu in dem Sinne, das ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist ein Millennium, ein Königreich, ein tausendjähriges Reich. das ist das Neue, das wird einmal wie eine Insel sein, ja, in der Ewigkeit, und da wird seine göttliche Freundlichkeit regieren. Aber bevor es dann zu dem richtigen Segen kam, passierte etwas. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte, der hat mitgearbeitet. Ne, schön. Der Apostel. Macht ihr mal. Ja? Also auch Pastoren dürfen mal die Kirche putzen. Nicht nur die irgendwelche da aus der Gemeinde. Ja, ist so. Die dürfen das auch mal tun. Paulus hat das gemacht. Die Ältesten auch. Paulus hat das gemacht. Er hat mitgeholfen, da ein schönes Feuerchen. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Und biss, ne? Eine Giftschlange. Ich habe auch mal gelesen, was das für eine Giftschlange gewesen ist, wahrscheinlich, die es da in diesem Gebiet gibt oder gab. Und die soll wirklich sehr, sehr giftig sein und tödlich sein. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, den Dike, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Ja, und die warten und warten, Mensch, der muss doch jetzt mal tot umfallen. Passiert nichts, im Gegenteil. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Einmal wurde das ja gesagt im Missionsbefehl den Aposteln gegenüber. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten und sie werden euch nichts anhaben. Oder wenn ihr etwas Giftiges trinkt, wird euch das nichts anhaben. Das ist ja jetzt tatsächlich passiert. Ja? Aber zum anderen hat das, glaube ich, auch eine prophetische Bedeutung. Denn wenn wir in der Bibel etwas von der Schlange lesen, an was denken wir dann? An den Sündenfall, ne? An Satan, der durch eine Schlange Adam und Eva verführte. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 20, dass der Satan genannt wird, die alte Schlange, der Drache, ja? Satan, der Teufel, und wo kommt der denn hin am Schluss, der so viele Menschen gebissen hat und der auch Gemeinde immer beißen wollte? Und die Gemeinde konnte er nicht töten. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Gemeinde kann nicht ausgerottet werden. Die wird immer wachsen. Aber der Teufel kommt in den Feuerwehr. Das ist wie Prophetie alles, finde ich. Also, und dann, ja, und dann passiert in der Folge etwas ganz Wunderbares. Da ist also einer da auf der Insel und in der Umgebung jenes Ortes, aber der Insel und so weiter, mit Namen Publius, das war einer der Obersten, der hatte Ländereien, er nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich, ja, plötzlich alles freundlich. Und es geschah, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen war. Zudem ging Paulus hinein, und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und erhalte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf die Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden praktisch alle geheilt. Für mich ist das wie ein prophetisches Abbild, diese Geschichte des Paulus, so am Ende seiner Missionstätigkeit, und damit hört ja Apostelgeschichte auf, ja, Kapitel 27, 28, das ist wie ein Schattenbild für die Schifffahrt der Gemeinde. Zum Schluss werden wir das Ziel erreichen, am Schluss wird Satan in den Feuersee kommen, am Schluss wird der Herr regieren in seiner Freundlichkeit, in seiner Gerechtigkeit. Es wird Frieden und Segen über Segen auf dieser Erde regieren, und der Tod wird ja sogar eines Tages gebannt sein. Es wird keine Krankheiten mehr geben. Die Menschen werden heil sein. Denken wir auch an die Bäume des Lebens, ja, an dem Ufer des Flusses, die 12-mal Frucht bringen und zur Heilung der Nation und so weiter. Das sind alles so Sinnbilder, dass das einfach alles einmal anders wird. Also bitte, wollen wir uns ermutigen lassen, Vielleicht können Sie selber die Geschichte 27, 28 der Apostelgeschichte mal lesen und sich mal einige persönliche Notizen machen. So am Rand, das habe ich hier gemacht und man sieht auch daran, durch den Sturm der Zeit hin zur Ewigkeit. Ja, wir müssen durch, aber wir kommen an. Amen. 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 Vielen Dank.